Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, das Thema heute lautet: Wie muss ich beten, damit Gott mein Gebet erhört? Als ich zum Jahreswechsel 1995-1996 mich auf die Suche gemacht habe nach Gott in großer Not, ich habe das ja schon ein paar Mal hier erzählt. Ich werde das nicht in aller Ausführlichkeit erzählen, aber ich habe mich damals gefragt, als ich da in London in meiner Studentenwohnung saß und viel Not im Leben, viel Not im Herzen hatte: Gibt es einen Gott, der mich hört? Und ich wusste nicht, ob es diesen Gott gibt oder nicht. Und ich fragte mich, wenn ich jetzt hier versuche, meine ersten Gebetsversuche in den Himmel zu schicken, hört die da überhaupt jemand? Gibt es da jemand, der antwortet? Oder geht das nur bis zur Decke? Ist das ein Selbstgespräch, ein frommes Selbstgespräch, oder ist das wirklich? Das waren die Fragen, die mich da bewegten. Und man kann ja von sich aus diese Frage nicht beantworten. Die muss schon jemand anders beantworten, nämlich der Angesprochene selbst, Gott. Ja, aber Gott, wie willst du das machen? Ich kann dich nicht sehen, ich kann dich nicht hören. Wie antwortest du mir, wenn es dich wirklich gibt? Und dabei las ich immer wieder in der Bibel, weil ich mir dachte, gut, da musst du doch irgendwie eine Antwort finden. Und dann las ich eben Johannes 14. Und das war in einer Nacht im Februar 1996, wo Gott mir die Augen öffnete und ich im Lesen seines Wortes eine direkte Antwort hatte. Und ich will euch einen anderen Tröster senden, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Ihr aber kennt ihn, denn er ist in euch und er wird in euch bleiben. Bam! Da gingen die Augen auf. Jetzt hatte ich begriffen, jetzt hatte ich verstanden. Gott hatte mir seinen Geist gegeben und durch den Geist konnte ich ihn erkennen. Er hatte mein Gebet erhört. Was für eine faszinierende Erfahrung. Da ist ein Gott, der nicht weghört. Da ist kein leerer Himmel, sondern der Himmel ist voll. Da ist jemand. Da ist jemand, der uns sieht hier auf der Erde. Da ist jemand, der dich kennt hier unten, der jeden Tag deines Lebens kennt. Und dein kleines Gebet, was du in deiner Situation, in der du steckst, hört. Es ist einfach genial, das zu erfahren. Gott hört. Und Gott antwortet. Er schweigt nicht. Ich betete zu einem mir unbekannten Gott und wer antwortete? Jesus Christus. Durch sein Wort. Ich war so begeistert davon, ich war so geplättet von dieser Realität, dass ich dann meine Freunde bearbeitet habe und die haben alle gedacht, der spinnt. Was ist denn jetzt mit Johann los? Jetzt redet er auf einmal nur noch von Jesus und von der Bibel. Und ich war auch in anderer Hinsicht geplättet. Ich habe mir gedacht, wow, da ist ein Gott, der hört mein Gebet wie ein Vater im Himmel und ich frage ihn, ich suche ihn und er antwortet. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, für diesen Gott will ich jetzt ganz Großes machen. Und ich habe dann mir in England, da wo ich als Student war in London, habe ich mir einen Lottoschein gekauft. Und ich habe mir gesagt, ich bin jetzt so auf Du mit meinem Vater im Himmel, und der ist ja allmächtig, der wird mich den kommenden Jackpot knacken lassen und er wird mir auch die Zahlen geben, die ich brauche, um diesen Lottoschein auszufüllen. Und so betete ich und sagte, Herr, zeige mir, welche Zahlen werden im Jackpot dran sein. Und dann bin ich so, aha, 22. Ich habe die Zahlen ausgefüllt, einfach mit so einer Fingergebetsmethode. Und dann dauerte es ja eine Weile, bis die Ziehung war. Und ich war fest überzeugt, ich würde, weil Gott und ich jetzt auf Du sind, und im Gespräch stehen und er mich hört und mich erhört, er wird mich den Londoner, den englischen UK Jackpot knacken lassen. Millionen von Pfund. Und dann habe ich mir überlegt, was du alles Gutes tun wirst. Du wirst alle Bettler in ganz London mit Essen versorgen und mit Nahrung und mit Wohnungen und du wirst lauter gute Sachen tun und ein bisschen auch für dich behalten. Und mir war völlig klar, Gott wird das erhören, weil ich das vorher erlebt hatte, wie Gott mein Gebet erhört hat. Und dann hatte ich ja den Schein abgegeben und bezahlt und ausgefüllt und alles gemacht und dann kam die Ziehung und ich weiß jetzt noch ganz genau, wie gespannt ich war, das jetzt in der Zeitung nachzulesen und dann fiel ich aus allen Wolken. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Dieser Gott, mit dem ich so eng in einer Beziehung stehe seit wenigen Wochen, der hat mein Gebet gar nicht erhört. Ich habe den Jackpot nicht geknackt. Ich habe genauso viel, wie meine Eltern mir damals zugewandt haben, und mehr hatte ich immer noch nicht. Und ich konnte nicht allen Bettlern in London helfen, obwohl ich das dann trotzdem gemacht habe mit dem wenigen, was ich hatte, in den Situationen, wo ich ihnen begegnet bin. Aber Gott hat mein Gebet da nicht erhört. Und das waren für mich ganz wichtige Erfahrungen. Einmal diese Hammer-Erfahrung, Gott schweigt nicht, er antwortet, aber dann Wochen später, er ignoriert mich oder beziehungsweise er beantwortet das Gebet nicht. Also das waren wichtige Dinge, ja, um festzustellen, wie macht Gott das denn? Ja, das eine Gebet erhört er, das andere Gebet erhört er nicht, obwohl ich das mit allerbester Absicht gebetet hatte. Und wir wollen uns jetzt einfach mal drei Grundlagen des Gebets anschauen, aus der Bibel heraus. Drei Grundlagen, die wir wissen müssen, wenn wir beten. Also so die Grundlage legen, was gehört eigentlich zu einem Gebetsfundament dazu, damit Gott mein Gebet erhört. Und dann wollen wir uns noch drei Verheißungen, drei Zusagen anhören oder anschauen aus der Bibel, die Gott uns gibt. Also jetzt erstmal die dreifache Grundlage. Die erste Grundlage ist, wenn du betest, dann bete im Namen von Jesus Christus. Wenn du betest, bete im Namen von Jesus Christus. Und da möchte ich euch vorlesen, Johannes 14, Vers 13. Da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er's euch gebe. Also, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Manchmal spreche ich mit Leuten, die sagen, also mit Gott habe ich kein Problem. Das ist alles klar. Aber mit diesem Jesus, das verstehe ich nicht. Und dann weiß man sofort, wenn so eine Aussage kommt, die haben auch ein Problem mit Gott. Denn der Schlüssel zu Gott ist eben gerade dieser Name Jesus. Das heißt, wenn wir beten, sollen wir im Namen von Jesus zum Vater beten und dann schließt sich der Himmel auf. Jesus hat in Johannes 14, Vers 9 gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wenn du Jesus anblickst, dann siehst du den Vater und dann hast du auch Zugang zum Vater. Oder Johannes 5, 24, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also wenn wir Gott anbeten wollen, wenn wir ihm die Ehre geben wollen, dann bete Jesus an. Dann ehre Jesus, dann gib ihm die Ehre und darüber freut sich der Vater. Denn er will durch den Sohn geehrt werden und angebetet werden. Oder dieser ganz bekannte Vers, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, es gilt ja auch für das Gebetsleben. Wenn du zum Vater kommst im Gebet, dann komme durch Jesus zum Vater. Das ist der Weg, den Gott uns gibt, um im Gebet zu ihm zu kommen und um zu erleben, dass das Gebet erhört wird. Ganz entscheidend dabei ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Denn Gott sagt, es sind eure Verfehlungen, eure Schuld, eure Sünde, die es macht, dass ich euch nicht höre. Deshalb verschließe ich meine Ohren, weil Sünde zwischen dir und mir steht. Und Jesus kommt und nimmt die Sünde weg. Und dadurch ist er der Zugang zum Vater, zum Ohr Gottes, weil du durch ihn die Sünde los wirst. Und damit nimmt Gott sich sozusagen den Proppen aus dem Ohr und sagt, jetzt höre ich dich, weil deine Sünde weg ist. Deswegen ist es so entscheidend, im Namen Jesu zum Vater zu kommen. Ich habe einen Freund, der arbeitet bei einem großen deutschen Softwareunternehmen und den habe ich mal in seiner Firma besucht und da sind wir durch lauter Flure und Räume große Gebäude gegangen und überall waren Türsperren. Man kam nirgendwo durch. Ich wäre nirgendwo irgendwo reingekommen. Aber er ist dann immer schön dahingegangen, hat irgendwas eingegeben oder irgendeine Karte da durchgezogen und dann öffneten sich die Türen. Und so ist es bei unserem himmlischen Vater, wenn du zu ihm sprichst, dann sprichst du zu ihm im Namen Jesu und dann öffnet sich die Tür. Das ist das Codewort. Damit öffnet sich dir das Vaterherz Gottes. Dadurch öffnet sich dir der Himmel, wenn du im Namen Jesu zum Vater kommst. Deswegen beten die Engländer, in the name of Jesus Christ, I pray. Man hört das immer wieder fast ja, formelhaft am Ende der Gebete, and I pray this in the name of Jesus Christ. Man denkt, na, die sind da irgendwie ein bisschen zwanghaft, hat man den Eindruck, aber sie setzen nur das um, was hier steht. Komm im Namen Jesu. Ich glaube nicht, dass man das immer sagen muss, aber der Sache nach kommen wir im Namen Jesu zum Vater und dann erhört Gott unser Gebet. Das ist also das Erste. Wenn wir beten, beten wir im Namen Jesu. Das Zweite, als Grundlage des erhörlichen Gebetes, bete im Glauben. Markus 11, 24, da sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Glaube nur, dass du es empfängst und du wirst es empfangen. Jesus hatte einen Baum verflucht als Strafzeichen, auch als Strafzeichen an Israel. Und Petrus hat sich gefragt, wie hat er das gemacht? Wie geht das? Wie kann man einen Baum verfluchen? Am nächsten Morgen ist er verdorrt. Wer ist dieser Jesus, dass er sowas kann? Und da sagt Jesus auf diese Frage des Petrus, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt, so wird es. Darum sage ich euch alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Also glaube nur. Was ist Glaube? Glaube ist, dass ich vertraue. Und worauf vertraue ich? Ich vertraue, dass in dem Namen Jesu mir der Himmel offen steht und der allmächtige Gott mir zuhört. So, und jetzt wird auch klar, warum es möglich ist, nur zu glauben und alles zu empfangen, weil Gott allmächtig ist. Das heißt, der Glaube bringt dich in direkte Beziehung mit einem lebendigen und allmächtigen und allwissenden und allgegenwärtigen Gott. Deshalb kann Glaube alles. Deshalb ist dem Glaubenden, der betet und bittet und fleht und glaubt, alles möglich. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, sagt Jesus. Oder wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so klein, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Das ist eine ganz schöne Ansage, oder? Sagt zu diesem Berg, dass er sich davon hebe und er hebt sich davon. Jesus kann das. Jesus spricht zu dem aufgewühlten See Genezareth, sei still. Und alles wird still. Jesus spricht zu dem toten Lazarus, der 4 Tage im Grab ist und sagt, komm heraus. Und Lazarus kommt, weil er selbst den Tod besiegt. Wer den Tod besiegt, der kann auch Berge versetzen. Der kann auch eine Sonne an den Himmel stellen. Der kann alles. Und das ist dein Vater, mit dem du reden kannst. Und den du bitten kannst. Und der alles kann. Dem ist nichts unmöglich. Das ist dein Vater. Ist das nicht herrlich? Glaube das nur, wie ein Kind. Glaube es nur. Jetzt sagst du vielleicht, oh, puh, mir fehlt aber dieser Glaube. Wo soll ich denn so einen Glauben her haben, der Berge versetzt? Ich kann das nicht. Und da finde ich so wunderbar, die Bibel ist da so realistisch, so schön, so aus dem Leben. Da ist dieser Mann, der einen okkult besessenen Sohn hat, der sich immer ins Feuer wirft und so weiter. Und die Jünger haben versucht, den Geist auszutreiben, schaffen es nicht. Und jetzt kommen sie zu Jesus und der Mann sagt, ich weiß nicht, kannst du das? Kannst du mir helfen? Und da sagt, Jesus sagte zu ihm dann, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und jetzt schreit der Vater dieses Jungen, weil er unbedingt möchte, dass Jesus ihm hilft. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, das ist diese Zerrissenheit, in der wir alle stehen. Wir wollen einen Glauben, der Berge versetzt, und wir merken, ich habe diesen Glauben gar nicht. So stark kann ich gar nicht glauben. Aber dann bete einfach nur, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und Jesus liebt dieses Gebet. Was macht er denn? Er heilt den Sohn. Und so kann allein das schon bergeversetzender Glaube sein. Hilf meinem Unglauben. Herr, hilf. Ich will glauben. Und so glauben, dass Berge versetzt werden können und das Unmögliche geschieht und Krankheiten geheilt werden und Tote auferweckt werden und Wunder geschehen. Und Menschen zum lebendigen Glauben kommen, die vorher nicht glauben konnten. All das will ich beten und hoffen und glauben, dass du es tust. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das zweite ist also, bete im Glauben. Das dritte ist, bete nach seinem Willen. Du brauchst den Willen Gottes, du musst den Willen Gottes kennen. Es kann nämlich aus dem eben Gesagten ein Missverständnis entstehen. Also alles ist möglich dem, der glaubt. Hey, dann kann ich ja wirklich Berge versetzen und ich kann reich werden, ich kann den Lotto gewinnen, ich brauche das nur zu glauben und dann kriege ich es auch. Vielleicht dazu eine kleine Geschichte. Meine Frau ist ja auch hier. Wir haben uns im Herbst einen großen Erdhügel in den Garten schütten lassen. Viel Mutterboden. Meine Frau hatte sich schon lange Mutterboden gewünscht. So, und jetzt hast du da so einen riesigen Erdhügel im Garten. Und dann kam der Winter und dieser Erdhügel war immer noch da. Und dann kam der Frühling, dieser Erdhügel war immer noch da und er verschwand nicht. Jetzt könnte man ja sagen, wow, in der Bibel steht, Berge versetzen. Ich bete zu meinem Herrn, ich habe ja diesen direkten Draht, Ich bete, Herr, mach doch du diesen Erdhügel platt. Spart mir eine Menge Arbeit. Aber die Frage hier ist, was ist der Wille Gottes? Wenn du betest, bete nach dem Willen Gottes. Finde heraus, was er will. Vielleicht will er auch einfach, dass du lernst, mit deiner Frau gut zurechtzukommen und die Herausforderung, die es bedeutet, verheiratet zu sein, auch im Garten miteinander hinzukriegen. Das ist gar nicht so einfach. Und dann mit Gottes Hilfe und eigener Muskelkraft diese Erde zu verteilen. Da lernst du was dabei. Ja, da lernt man was dabei. Ich glaube, dass das in dem Fall wirklich der Wille Gottes war. Der ist nicht von alleine weggegangen. Jetzt ist er platt. Aber es hat gedauert. Also wenn wir beten, dann ist es wichtig, dass wir uns in gewisser Weise in den Willen Gottes hineinbeten, um herauszufinden, Gott, was willst du? Was ist dein Wille? Er wollte nicht, dass ich im Lotto gewinne. Er wollte nicht, dass der Hügel einfach so verschwindet. Also ich muss das herausfinden. Erster Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen. So hört er uns. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so erhört er uns. Ein Missverständnis, was damit auch zusammenhängt, ist, dass manche Leute glauben, auch jetzt mit dem Erdhügel, wenn ich nur glaube, dass ich reich werde, wenn ich nur glaube, dass ich ein schickes Auto bekomme, wenn ich nur glaube, dass ich eine gute Karriere mache, wenn ich nur glaube, dass die Krankheit verschwindet, dann passiert das alles. Man nennt das das Wohlstandsevangelium. Da wird wirklich so gepredigt. Wenn du das glaubst, kriegst du es. Und wenn du das nicht glaubst, dann kriegst du es halt nicht. Und das Problem ist dann, die Leute, die nicht aus dem Rollstuhl herauskommen, die Leute, bei denen der Krebs nicht schwindet, die Leute, die arm bleiben und nicht reich werden, die haben dann ein Problem. Die sind dann ganz einfach nicht gläubig genug. Und dann wird ein Druck, ein unchristlich frommer Druck auf die Menschen ausgeübt, dass sie auch so reich werden könnten, aber können es nicht. Dein Glaube ist zu klein, dein Glaube ist zu klein, dein Glaube ist zu klein. Du hast doch einen großen Gott. Du müsstest gesund sein, du müsstest geheilt sein, du müsstest reich sein. Das ist eine ganz, ganz schlimme, schlimme, verführerische Lehre, weil es die Menschen knechtet, weil es eine neue Werkgerechtigkeit hervorruft. Du musst glauben, 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 damit es dir noch besser, noch besser, noch besser geht. Aber so ist Gott nicht. Die Not gehört für den Christen dazu. Das Elend gehört dazu. Die Armut gehört dazu. Die Nachfolge Christi endet am Kreuz. Im Leiden, im Bluten, im Sterben. Da endet die Nachfolge. Kein Wohlstand, kein Reichtum. Das Letzte, was er hatte, haben sich die Römer untereinander geteilt, haben darum gewürfelt. So geht es dem Nachfolger Christi. Das ist der Weg. Die Not gehört dazu. Und alles, was Gott uns da sagt, ist Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Die Notrufnummer Gottes, Psalm 50, Vers 15, merken wir. 110, 112 kennen wir. 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Wie hat Gott Jesus seinen Sohn errettet? Er hat ihn nicht vom Kreuz genommen. Er hat ihn dort sterben lassen. Aber am dritten Tag hat er ihn von den Toten auferweckt. Das ist mal eine Rettungsaktion. Aber vorher durchs Leid hindurch, das gehört dazu. Das können wir nicht einfach wegbeten alles. Das geht nicht. Aber rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Ja, so ist es. Das stimmt. Also wenn wir beten, müssen wir uns hineinbeten in den Willen Gottes. Und man sieht das bei Jesus ja auch, wie er sagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, es ist das Schlimmste, was da passieren wird, nämlich am Kreuz für die Sünde aller Menschen der Welt zu sterben, ist so ein schlimmer Weg, vom Vater getrennt zu werden. Wenn es nur möglich ist, Herr, dann finde einen anderen Weg, aber dein Wille geschehe. Und dann geht Jesus diesen bitteren Weg. Und der Vater hat keinen anderen Weg für ihn. Das ist der Weg, uns Menschen zu erlösen. Nur dieser eine Weg erlöst uns von unserer Sünde und bringt uns zurück in den Himmel, schließt uns die Tür zum Himmel auf. Deshalb beten wir uns so wie Jesus hinein in den Willen des Vaters und finden heraus, was ist dein Wille, Herr, für mein Leben? Was ist dein Weg? Wo geht es lang? Zeig es mir. Ich möchte uns ein Gebetsanliegen, das Jesus besonders am Herzen liegt, auch aufs Herz legen. Und ich hatte jetzt bei der Vorbereitung gemerkt, ja, das ist so ein Gebetsanliegen, was so schnell wieder verschwindet. Jesus sagt einmal, Lukas 10, Vers 2, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das sind Gebete, die der himmlische Vater einfach gerne hört. Und das sind Gebete, die auch erhört werden. Beten wir sie. Wann haben wir das letzte Mal gebetet? Herr, sende Arbeiter aus in die Ernte. Also Missionare, Leute, die bereit sind, das Evangelium weiterzusagen, diese Heilsbotschaft weiterzusagen, Missionare, Evangelisten, Pastoren, Leute, die sich in das Reich Gottes rufen lassen. Beten wir dafür. Das sind Gebete, die Gott gerne erhört. Das sind Gebete nach seinem Willen. Und woher weißt du, dass es nach seinem Willen ist? Weil du es hier nachlesen kannst. Da steht es. Das brennt Gott auf dem Herzen. Und wenn du willst, dass deine Gebete erhört werden, dann bete nach dem, was du hier liest. Denn hier offenbart er seinen Willen. Hier offenbart er seine Herzensanliegen. Also richte dein Gebet immer mehr aus nach dem, was in der Bibel steht. Dann findest du einen Vater, der dich gerne erhört. Je mehr wir nach unserem eigenen Gusto beten, oh Herr, lass mich den Lotto-Jackpot knacken, ja? Wenn unser Gebet von uns her bestimmt ist, dann gehen wir meistens in eine falsche Richtung. Wenn wir es von hierher bestimmen lassen, dann finden wir das Vaterherz Gottes heraus und dann werden wir mehr und mehr merken, Gott erhört mein Gebet. Und das ermutigt dann total, weil du dann erlebst, oh, Gebetserhörung und wieder Gebetserhörung. Aber eben, weil es sich an Gottes Willen orientiert. Also noch einmal diesen Vers aus 1. Johannes 5, 14, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Also das muss man immer mit bedenken. Dreifache Grundlage des Glaubens, des Gebetes. Bete im Namen Jesu, bete im Glauben und bete nach seinem Willen. Und jetzt kommen drei wunderbare Zusagen, um uns ja gegenseitig zu ermutigen, zu beten. Ja? Weil wir wollen uns ja daran orientieren, hier entlang wollen wir beten, was Gott hier sagt, daran wollen wir uns orientieren. Man kann auch sagen, verheißungsorientiert beten oder zusagenorientiert beten. Also das, was Gott zusagt, daraufhin bete ich. Das Erste, suche, so wirst du finden. Jeremia 29, die Verse 12 bis 14, hier sagt Gott zu seinem Volk Israel, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich finde das so eine herrliche Zusage. Es ist so herrlich. Gott sagt, suche mich und du wirst mich finden. Mach dich auf die Suche nach dem lebendigen Gott. Suche ihn im Gebet. Und ich will mich von dir finden lassen, sagt der Herr. Und das kann man ausprobieren. Und das kann man erleben. Und du suchst diesen Gott und er lässt sich finden. Er antwortet. Und wenn du Gott noch gar nicht kennst und noch keine Beziehung zu ihm hast und den Eindruck hast, du weißt gar nicht, ob es da oben einen Gott gibt, der dich hört. Es ist für dich ein unbekannter Gott. Dann nimm das als eine Zusage heute ganz persönlich für dich. Du wirst mich suchen und finden. Denn wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, so will ich mich von dir finden lassen, spricht der Herr. Und ich verspreche dir, wenn du ihn suchst im Namen Jesu, dann wirst du ihn finden. Und das gilt dann natürlich auch, wenn wir ihn täglich in unserem Gebet suchen. Er lässt sich finden. Es ist eine Realität. Das ist einfach wunderbar. Die erste Zusage, die er gibt, suche, so wirst du finden. Die zweite Zusage, bitte, so wird dir gegeben. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Ich leide ja darunter, dass es so wenige Juden in Deutschland gibt. Wir haben sie gejagt, wir haben sie vertrieben, wir haben sie vernichtet und jetzt gibt es kaum noch welche in unserem Land. Ich lerne ja Hebräisch. Also auch das moderne Hebräisch. Und ich würde gerne mich mit Israelis oder mit Juden unterhalten, aber man findet gar keine. Und dann habe ich das schon so gemacht. Ich habe ja einen Vater im Himmel und er sagt ja, bitte, so wird dir gegeben, suche, so wirst du finden. Herr, wenn ich jetzt auf diese Reise gehe, lass mich doch auf dieser Reise Juden treffen. Ich weiß, man muss nicht jedes Gebetsanliegen übernehmen, was andere beten. Aber das ist ein Gebetsanliegen, was mir auf dem Herzen liegt. Ja, das wünsche ich mir dann so zwischendurch. Und dann war ich auf einer Reise nach Ungarn. Ich flog mit dem Flugzeug, das war im letzten Jahr. Bin von Bremen nach München geflogen, von München nach Budapest. Und am Münchner Flughafen sitze ich am Gate und ich sehe ein Ehepaar und denke, das könnten Juden sein. Aber du kannst ja jetzt auch nicht hingehen und sagen, ey, seid ihr Juden? Macht man ja nicht so, ne? Und dann setze ich mich ins Flugzeug, sitze auf meinem Platz, Fensterplatz, sitze da alleine, zwei Plätze neben mir, kommen die beiden den Gang entlang. Und ich gucke die so an, ja, könnten Juden sein. Gucken die auf ihre Platzkarten und setzen sich direkt neben mich. Sag, oh, schön, sehr nett, aber ich weiß ja immer noch nicht, ob es Juden sind. Und ich kann sie auch jetzt nicht fragen, seid ihr Juden? Nur weil ihr so aussieht. Und dann habe ich gedacht, ja, wie findest du das jetzt heraus, ob das Juden sind? Und dann habe ich gedacht, ach, wie gut, meine hebräische Hausaufgaben sind in meiner kleinen Tasche direkt unter meinem Sitz. Also habe ich irgendwann im Flug dann meine Tasche ausgepackt, habe mein Hebräisch-Lernbuch herausgeholt und habe angefangen, Hebräisch zu lernen. Und das Hebräisch fällt ja auf, weil diese Schriftzeichen so völlig anders sind. Und dann gucke ich so aus dem Augenwinkel und sehe, wie die Frau ihren Mann anstößt und auf meine Unterlagen zeigt. Und dann war mir klar, es sind Juden. Und dann habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, Sie lesen die New York Times, kommen Sie aus den Vereinigten Staaten? Und dann sagte er, ja, Sie kommen aus den Vereinigten Staaten. Und dann, das war der Türöffner. Die Frau hat sofort reingegrätscht und hat gesagt, ah, Sie lernen Hebräisch, sind Sie Hebräischlehrer? Also sie konnte es gar nicht erwarten, mit mir zu reden. Und dann kamen wir in ein ganz tolles Gespräch. Also es waren Juden aus Amerika, die aber oft in Israel waren. Und so war ich dankbar, weil ich danach gemerkt habe, hey, die Bitte ist erhört worden. In einer völlig, ja, einer Situation, wo alles möglich hätte passieren können. Hätten 1000 Leute neben dir sitzen können, aber es sitzen 2 Juden neben mir. Gebet erhört. Also auch so kann man beten, dass solche ja, Kleinigkeiten, die sich ein Kind Gottes wünscht, auch erfüllt werden. Zweite Zusage, bittet, so wird euch gegeben. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht eher was Lustiges, aber es sind ja oft unsere Nöte. Ja, wir gehen mit unseren Nöten ins Gebet und da möchte ich einfach nochmal dran erinnern. Ja, dieser Gebetsnotruf, der steht rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Also diese Zusagen gelten. Es ist zugesagt, er hört und er antwortet. Die dritte Zusage, bete zusammen mit anderen. Matthäus 18, 19 bis 20. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also nochmal, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. An diesem Wochenende, am Freitag, ist ein Ehepaar begraben worden in Baden-Württemberg. Beide über 90 Jahre, einer 91, der andere 94. Diese beiden haben jahrelang ein Gebetsanliegen unter vielen anderen Gebetsanliegen geteilt und miteinander gebetet. Herr, wenn wir sterben, lass uns bitte gemeinsam sterben. Das ist auch so ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, wollen die Selbstmord begehen? Ja, dann funktioniert das vielleicht. Aber wie soll das funktionieren, dass beide am gleichen Tag sterben? Da muss schon ganz schön was bewegt werden, damit das funktioniert. Die beiden sind in der letzten Woche am selben Tag gestorben. Erst der eine, dann der andere. Das, was sie jahrelang gebetet haben, wo sie eins geworden sind vor dem himmlischen Vater, das hat Gott ihnen geschenkt. Und jetzt sind sie am Freitag an einem Tag zusammen beerdigt worden. Und zusammen sind sie jetzt vor ihrem Herrn im Himmel und werden Gott sehen und sehen Gott. Und seine Herrlichkeit, das, was sie gemeinsam geglaubt haben, das haben sie jetzt zusammen erreicht. Ist das nicht toll? Einfach nur, um uns gegenseitig zu motivieren, beten wir. Da ist ein Vater, der uns hört. Da ist ein Vater, der uns liebt und sieht und antworten will auf unsere Gebete, der mit uns in eine Gebetsbeziehung treten will. Und das ist einfach spannend. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg, beten wir, suchen wir ihn, finden wir ihn, klopfen wir an, er tut auf. Die dreifache Grundlage, bete in Jesu Namen, bete im Glauben, bete nach seinem Willen. Und die drei Zusagen, suche ihn im Gebet, so wirst du ihn finden. Bitte ihn, so wird er dir geben. Und bete mit anderen, dann wird er dich hören. Und jetzt wollen wir das umsetzen und eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir können leise in der Stille beten oder laut und wir schließen das dann gemeinsam mit dem Vater unser ab.